Deutschlandfunk Kultur Lesart mit Frank Mayer.
Seien Sie ganz herzlich willkommen. Es gab in den letzten Tagen das Frühjahrsbuchereignis, die Leipziger Buchmesse, mit Auftritten von Spitzenpolitikern und Protestaktionen dabei und mit auffallend vielen jungen Menschen, die da zu Büchern unterwegs waren. Was Interessantes passiert ist an diesen vier Messetagen, das schauen wir uns gleich an, hier in der Lesart. Am vergangenen Donnerstag war ich auf der Leipziger Buchmesse und ich habe mich schon am Donnerstagmittag gewundert, wie voll das da war. Man musste sich da schon so im Schleichtempo Schulter an Schulter mit vielen anderen durch die Gänge schieben und vor allem waren da sehr, sehr viele junge Leserinnen und Leser unterwegs. Und diesen meinen subjektiven Eindruck, den unterstützen auch die Zahlen zur Buchmesse, die gestern Abend gekommen sind. Es waren fast so viele Menschen da wie im Messerekordjahr 2019. 283.000 waren es diesmal. Wir haben von Deutschlandfunk Kultur aus wieder viel von der Messe gesendet. Unter anderem diese Sendung, die Lesart, kam an den Messetagen live aus Leipzig. Und aus unserer Literaturredaktion waren unter anderem dort Stefanie von Oppen und René Agiger. Und jetzt sind die beiden hier bei mir im Studio.
Seid guten Morgen.
Ja, guten Morgen.
Wie habt ihr beiden denn die Messe erlebt?
Also gigantisch, würde ich mal sagen. Es war tatsächlich, kann ich sofort glauben, dass es sozusagen wie vor Corona war, diese Messe, was die Massen anging, die sich da durch die Gänge wälzen. Und es wurde zum Wochenende immer noch mehr.
Ja.
Und vor allem muss man wirklich sagen, dass diese Hallen, in denen Comics und Fantasy vorgestellt wurden, aus allen Nähten platzten am Wochenende. Das war unglaublich.
Und das waren auch die Orte, wo die Jungen vor allem hingehen, ne?
Genau.
Ja. Ich habe auch subjektive Eindrücke von der Messe, die ich leider nicht mit Zahlen untermauern kann. Ich bin relativ kurz da gewesen, nämlich so also zwei Tage mit aber Reise inbegriffen. Und weil mein Aufenthalt in Leipzig bei der Messe diesmal relativ übersichtlich war, tue ich mich gar nicht schwer damit, einen Höhepunkt auszumachen. Höhepunkt war ein Abendessen, wo ich ganz viele alte Bekannte, Freundinnen, Freunde, Kolleginnen, Kollegen getroffen habe. Und in meinem subjektiven Fall fühlte sich das tatsächlich bei einigen so an, wie nach sehr langer Zeit wieder sehen. Denn es gab die Corona-Jahre, in denen die Leipziger Messe ausgefallen ist. Und ich selbst bin im letzten Jahr einfach lange außerhalb Deutschlands gewesen und hatte deswegen einfach so richtig warmherzige Wiederbegegnungen und Austausch über Bücher und Privates.
Also warmherzige Wiederbegegnung hatte ich übrigens auch. Das hatte ich vergessen zu erwähnen.
Das schließe ich nicht. Ihr und die anderen 283.000 mit lauter Wiederbegegnungen. Jetzt ist ja die Messe schon sehr interessant losgegangen. Letzte Woche am Mittwoch mit einer Rede des Bundeskanzlers Olaf Scholz, was auch ja die große Ausnahme ist bei dieser Messe, dass die allererste politische Riege da eröffnet. Und es gab Störaktionen gegen diese Rede. Es gab einen Preisträger, der mit seinem Nachdenken über radikalen Universalismus ins Herz ganz vieler heutiger Debatten trifft. Der deutsch-israelische Philosoph Omri Böhm wurde da am Mittwoch ausgezeichnet. Dieser interessante Auftakt, wie hat der denn aus eurer Sicht ausgestrahlt auf die Messe?
Ja, tatsächlich wurde dieser Auftakt noch nachhaltig auf der Messe diskutiert, also natürlich auch wegen dieser Störaktion und außerdem wegen einer sehr eigenwilligen Moderatorin, wenn ich das so sagen darf. Aber eben, was diese Störaktion anging, gab es ein großes Erstaunen, dass die Messe offensichtlich gar nicht darauf vorbereitet gewesen ist. Und es wurde kritisiert, dass Scholz irgendwie nicht eingegangen ist auf das Thema in dem Moment, sondern dass er einfach nur versucht hat, die zu übertönen in irgendeiner Weise, was ihm aber nicht gelungen ist.
Und das Thema war die deutsche Israel-Politik, um es grob zu sagen, oder das Verhalten zum Gazakrieg.
Genau, das war das Thema der Störaktion. Und tatsächlich war dann die Rede von Omri Böhm doch von großer Bedeutung für auch die ganze Messe, weil es im Prinzip das einzige Mal war, dass es wirklich auch tiefgängig um dieses Thema Gaza ging unter anderem. Und er hat ja in seiner Rede dann auch durchaus nicht ganz implizierte Kritik geübt an der Haltung der deutschen Regierung zu diesem Themenkomplex. Und in diesem Zusammenhang würde ich gerne noch mal einen zentralen Satz aus seiner Rede hören.
Und was mit der deutsch-jüdischen Freundschaft? Da, wo sie besteht, ist sie ein wahres Wunder. Eines, das mir besonders am Herzen liegt. Aber dieses Wunder muss jetzt vor Entwertung geschützt werden. Es kann keine deutsch-jüdische Freundschaft geben, wenn sie in diesen dunklen Zeiten keinen Platz vor die schwierigen Wahrheiten hat, die im Namen der jüdisch-palästinensischen Freundschaft gesagt werden müssen.
Soweit also Omri Böhm zum Thema deutsch-israelische, deutsch-jüdische Freundschaft.
Ja, ich fand den Auftritt von Omri Böhm auch insofern so ein bisschen typisch für eine Messe wie diese Messe jetzt auch, als Buchmessen einfach so extrem unterschiedliche Temperamente zusammenführen. Also wenn Buchmessen was sind, Buchmessen sind ja in gewisser Weise das Gegenteil von Lesen. Und stattdessen kommen ganz, ganz viele Menschen zusammen und reden unablässig miteinander und eben extrem unterschiedliche Menschentypen auch. Und Omri Böhm ist eben so ein bisschen Typus smarter Intellektueller. Der ist ja im Brotberuf Associate Professor an der New School for Social Research in New York. Also das ist, kann man so sagen, Elite-Hochschule. Schreibt extrem anspruchsvolle Bücher. Also die sind gut geschrieben, die sind zugänglich, aber man muss sich schon konzentrieren, um das auch durchzuhalten. Und ist eben in der Lage, das, was er sich zu Kant denkt, tatsächlich in die öffentliche politische Arena zu zerren. Also eben, wie gerade schon gesagt wurde, für so einen radikalen Universalismus zu plädieren, aus dem er dann auch seine Haltung zum Nahostkonflikt ableitet und eben gegen alle möglichen Identitätspolitiken antritt, auch gegen israelische Identitätspolitiken. Und ein anderes Beispiel, das mir jetzt noch begegnet ist in Leipzig, ist Didier Eribon, ebenfalls ein Highbrow-Intellektueller, nicht so smart wie Omri Böhm, aber ein anderes Exemplar von männlicher Intellektualität, nämlich so sehr zurückgehalten, nicht unbedingt total auf Smalltalk aus oder so.
Und aber auch ganz bedeutsam für die Debatte mit seinem Buch Rückkehr nach Reims zum Beispiel, ne?
Genau, ja. Genau. Kein Philosoph, sondern Soziologe, aber sehr erzählte Soziologie. Sein aktuelles Buch heißt Eine Arbeiterin, ist über seine Mutter und handelt davon, was die für ein schweres Leben gehabt hat, misshandelt von der französischen Gesellschaft als Arbeiterin. Und was mich jetzt an, ohne jetzt diese Inhalte vertiefen zu wollen, aber was mich fasziniert ist, wie solche, auch so ein Intellektueller, der nicht zum Smalltalk geboren ist, der nicht für den Jahrmarkt geboren ist oder so, wie der bei so einer Buchmesse aber dann doch auf einer Bühne des Boulevards so sprechen kann und das auch tut. Und das ist ganz toll.
Auf einer Bühne hat nochmal ein anderer Charakter gesprochen, um nochmal kurz in die Politik zurückzukehren. Auch der Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat auf der Messe gesprochen und auch da gab es Proteste, nicht wahr?
Ja, genau. Das war Donnerstag in der Alten Börse und da war der Anlass eher Rückblick auf die friedliche Revolution. Aber ich glaube, es hat so 5 Minuten gedauert während der Rede, dass auch diese Rede unterbrochen wurde. Und interessant ist, Stefanie von Oppen hat ja gerade schon erzählt, wie der Kanzler tags zuvor unterbrochen worden ist oder wie er darauf reagiert hat. Auch der Bundespräsident hat ein bisschen anders darauf reagiert, nach meinem Eindruck, nämlich mehr das Zuhören den Unterbrechungen gegenüber nach vorne gestellt. Auch da war das Thema der Gazakrieg und die protestierenden Frauen, vor allem habe ich da gehört, ließen auch Wörter fallen wie Ceasefire oder ich zitiere Apartheid und so. Und Frank-Walter Steinmeier hat dem erstmal Raum gegeben und hat, wie man auch sagen könnte, selbst den Raum gehalten. Also ließ sich unterbrechen und minutenlang hörte man so ein bisschen zu. Und dann hat er auch nicht ohne Patronizing oder patriarchal zu sein, aber doch wieder den Faden seiner Rede aufgenommen, so ein bisschen mit dem Kommentar, wir haben euch gehört, aber wir sind anderer Meinung und hat dann weitergemacht. Also das war nicht ohne Autorität, aber offensichtlich hat der mehr das Zuhören nach vorne gestellt als Olaf Scholz.
Da hat man schon gesehen, jetzt an diesen Beispielen, wie stark die Politik in diese Buchmesse hineingewirkt hat. Es gab auch bei der Eröffnung eine Aktion der Buchmesse mit der Überschrift Demokratie wählen. Und ging diese Aktion eigentlich während der Messe noch weiter?
Also das Thema Demokratie und gegen Rechts und so weiter, das spielte natürlich eine große Rolle auf diversen Veranstaltungen. Und ich würde vielleicht eine ganz kleine Episode erzählen wollen. Da war ich am Stand von Korrektiv, also diesem Recherchekollektiv, das ja diese ganze, ja diese riesen Demos, die jetzt gerade oder leider schon ein bisschen weniger stattfinden, angerührt hat oder angeregt hat. Und die hatten da gerade ihr Buch rausgebracht, der AfD-Komplex, also der sozusagen widerspiegelt, um was es in dieser Recherche oder was sie da herausgefunden haben in ihrer Recherche. Und von diesem Stand schlenderte ich dann weiter und stieß dann auf den Stand des Buchhauses Loschwitz. Und da saß die Besitzerin Inhaberin Susanne Dagen in so einem Kostüm oder in so einem trachtenartigen Kleid. Und hinter ihr sah man das Buch von diesem berüchtigten Identitären Martin Sähner, Remigration. Und ich war irgendwie, hatte dieses AfD-Buch, Anti-AfD-Buch unterm Arm und habe da so ein bisschen rumgestanden und mich gefragt, soll ich die jetzt mal ansprechen? Und ich merkte, ich habe gar keine Kraft dazu. Aber es wird irgendwie deutlich an diesem Beispiel, wie die Kontraste sich da auch in dieser Messe widerspiegelten.
Das finde ich eigentlich, wenn ich das ergänzen darf kurz, ja, ich will das jetzt nicht verklären zu einer schönen Geschichte, aber es ist eine Geschichte, die auf eine Weise typisch ist, jedenfalls für Buchmesse. Typisch ist für das, was ich auch vorhin meinte, mit extrem unterschiedlichen Temperamenten und auch Perspektiven prallen aufeinander. Gar kein Zweifel, dass man da auch Grenzen ziehen muss. Was ich ergänzen wollte, ist, dass dieses Bild von der Eröffnung mit dem zitierten Spruch Demokratie wählen, Punkt jetzt, was ein ganzes Publikum, wie man sagen könnte, wie ein Mann hochgehalten hat. Also hunderte Menschen halten dieses Schild nach oben, Demokratie wählen jetzt. Das, muss ich sagen, hat mir von Weitem das Sehen, das hat mich peinlich berührt. Das fand ich tatsächlich alles andere als eine gute Szene. Also wenn man das ein bisschen wenig wohlwollend interpretieren möchte, kann das ja zum Beispiel bedeuten, alle Parteien wählen nur nicht die eine Partei. Die Anhänger der einen Partei, die werden sich denken, aber wir sind doch das Volk, wir wählen doch. Also das heißt, dieser Spruch, Demokratie wählen, Punkt jetzt, der kann ganz einfach auch als ausgrenzend gelesen werden und ehrlich gesagt in der Stadt, die die friedliche Revolution mit initiiert hat, in Leipzig, mit so einförmigen Winkelementen zu arbeiten, finde ich ein bisschen peinlich.
Apropos Einförmigkeit, jetzt haben wir erfolgreich hier den Eindruck vermittelt, dass es nur um Politik gegangen sei auf dieser Buchmesse. Ich würde mal gerne was einwerfen, was diesen Eindruck etwas auflockert, sagen wir mal. Ein Höhepunkt der Buchmesse ist ja immer die Verleihung der Leipziger Buchpreise. Die drei Preise, die gingen in diesem Jahr einmal im Belletristikbereich an die serbisch-österreichische Schriftstellerin Barbie Markovic für ihr Buch Mini-Horror, im Sachbuch dann an den Kunsthistoriker Tom Holert für seinen Bildtext ca. 1972. Und bei den Übersetzungen ging der Preis an Ki Young Lee für ihre Übertragung des Erzählungsbandes Der Fluch des Hasen der südkoreanischen Autorin Borat Chung, um die Preisträger jetzt nochmal zu nennen. Diese Entscheidung der Jury, also es gab schon im Vorfeld Diskussionen unter anderem über die Belletristikliste, so mit dem Vorwurf, da seien ja vor allem so exzentrische Titel aufgenommen worden. Die Entscheidung dann am Ende, wie wurden die denn weiter diskutiert auf der Messe?
Das wurde wirklich extrem gegensätzlich diskutiert, würde ich sagen. Also Barbie Markovic, die einen fanden das eigentlich ein völlig banales Buch und konnten überhaupt nicht glauben, dass das jetzt sozusagen das derzeit ja doch herausragende Buch der Saison ist. Und andere wiederum waren so begeistert und haben mir euphorisch gratuliert. Und man muss auch sagen, also ihre Rede war es ja allein schon wert, dass sie diesen Preis bekommen hat. Die war nämlich wirklich sehr lustig und sehr spontan und toll. Ich kann sie jetzt leider aus Zeitgründen nicht großartig zitieren, aber das muss man ihr zugute halten. Das war großartig und so ein Event ist ja auch immer so sehr presseträchtig oder medienträchtig. Genau, und die anderen beiden Bücher wurden ja auch sehr gemischt aufgenommen. Also insofern keine klare Meinung zu diesen Büchern.
Ich kann zumindest sehr subjektiv sagen, dass ich ausgesprochen neugierig geworden bin auf das Buch von Tom Holert. Ich habe meistens den Blick eher auf die Sachbücher, die neu erscheinen. Circa 1972 signalisiert schon mit diesem Circa im Titel, dass das vielleicht nicht so einen super klaren Gegenstand hat, signalisiert aber auch, dass es etwas Zeitdiagnostisches hat. Wir haben im Programm ein ganz interessantes Gespräch mit ihm gesendet, das man auf der Website auch nachhören kann. Und ich persönlich kenne das Buch noch nicht, kenne aber ältere Bücher und Texte, Artikel von Tom Holert und habe die stets als sehr, sehr anregend in Erinnerung.
Und noch ein Blick auf einen anderen Messebereich oder eigentlich eine parallel veranstaltete Messe, die Manga Comic Con. Die prägt immer sehr stark das äußere Erscheinungsbild der Messe, weil diese Comic-Messe mit sich bringt, dass da wahnsinnig viele junge Menschen, die berühmten Cosplayer in bizarren Comic-Verkleidungen unterwegs sind auf der Messe. Das ging auch schon am ersten Tag los und ist wahrscheinlich auch so geblieben, die ganze Messe hindurch, dass das die Messe sehr mitgeprägt hat. Ne?
Absolut. Also die blieben, wie ich vorhin ja schon sagte, bis zum Wochenende und wurden einfach immer, immer, immer mehr. Also die Straßenbahn war schon voll von Cosplayern. Es gab schon fast nichts anderes mehr. Und nachher auf der Messe hatte ich auch das Gefühl, die sind wirklich eindeutig in der Überzahl auf dieser Messe mit ihren Kostümen. Da kann ich jetzt gar nicht mehr so ins Detail gehen. Also Großartiges habe ich dann natürlich gesehen. Und ich habe auch gelernt, dass es einen ganz strengen Waffencheck gibt am Eingang. Also wer da mit so einem Holzschwert oder Plastikschwert herankommt, der wird ja erstmal daraufhin geprüft, ob das jetzt auch wirklich keine Waffe ist, die irgendwie verletzen könnte. Und auch so die Wunden, die sie im Gesicht tragen, dürfen auch nur eine bestimmte Größe haben. Also das waren so Details, die ich dann noch gelernt habe. Ja, es gab natürlich auch neben diesen unglaublichen Verkleideten, gab es eine Riesenhalle, in der aller möglicher, zum Teil auch wirklich großer Mist verkauft worden ist. Plastikkram aus allen, aus China im Zweifel vor allem. Aber es gab eben auch eine Ecke, wo sehr viele Künstler vertreten waren. Also es gibt wirklich eine riesen, ein Genre sozusagen, eben Manga-Künstler zu sein. Das fand ich auch spannend. Und ich habe eine Frau kurz gesprochen, die mir erzählte, warum sie so gerne auf dieser Manga-Con zu Gast ist.
Für viele von uns ist es eine Heldenverehrung. Wir ziehen diese Kostüme an, um diesen Charakteren, die wir lieben, die uns etwas bedeuten, die uns vielleicht auch durch schwere Zeiten geholfen haben, einen gewissen Respekt zu zollen. Auch die Möglichkeit, untereinander sich handwerklich auszutauschen, von wegen, ich habe die und die Rüstung aus dem Material gemacht und das Material verhält sich so und so. Das ist ein großer Austausch in einer Fanbasis, von wegen um eine Serie rundherum. Und da gehört halt alles dazu.
Genau, das fand ich auch sehr eindrucksvoll. Die investieren teilweise so viel Zeit auf diese Kostüme. Die werden Wochen vorher geschneidert. Es wird auch viel Geld investiert. Und das ist wirklich ein Riesenfaktor. Und schminken für so einen Tag 3 Stunden mindestens.
Und zeigt eine Liebe zu diesen fantastischen Welten, in die man sich damit hineinbegibt, die man nur mit Staunen und Ehrfurcht anschauen kann. Deutschland von Kultur, die Lesart, wir sind dabei, uns anzuschauen, was alles Interessantes passiert ist in den letzten 4 Tagen in Leipzig bei der Leipziger Buchmesse, bei dem Frühjahrsbuchereignis. Und das ist eine Messe, die schon aus ihrer Tradition und von ihrem Ort aus, Leipzig, die große Buchstadt im Osten Deutschlands, sehr viel in Richtung Osten, in Richtung Südosten Europas schaut. Dieses Mal ging da aber der Blick auch nach Nordwesten. In den Niederlanden und Flandern. Die waren gemeinsam Gastland der Buchmesse mit dem schönen Motto Alles außer flach. Und dieser Auftritt, dieser nicht flache Stefanie von Oppen war für uns auf der Buchmesse. Wie sah der denn aus bei der Messe?
Also erstmal unglaublich sympathisch und ein wunderbarer Gegensatz zu dem, was wir aus den Niederlanden jetzt hören, dass eben die rechts gewählt worden ist. Also da gibt es einfach noch sehr viele Menschen, die ganz anders ticken. Und schon allein sympathisch fand ich wirklich diesen Titel, Alles außer flach. Und der Stand war ganz schlicht gehalten. Er war nämlich aus geliehenen, hellen Zeltplanen und mit Regalen und Stühlen aus recyceltem Material ausgestattet. Also sie wollten wirklich möglichst nachhaltig daherkommen. Und in dieser Schlichtheit war der Stand toll. Und vor allem toll war, was da passiert ist. Also es gab eben im Halbstundentakt sogenannte Kaffeetrinken, also Kopje-Koffee hieß das. Und da kam ein Schriftsteller, eine Schriftstellerin nach dem anderen, 41 an der Zahl. Und dann gab es in der Schaubühne Lindenfels jeden Tag eine ganze Reihe von Veranstaltungen, eben auch wieder mit Schriftstellern. Und es war wirklich so toll, diese niederländische und flämische Literatur kennenzulernen. Also soweit ich das irgendwie wahrnehmen konnte, war ich begeistert. Und dann gab es eine quasi Brückenbauerin, die da immer irgendwie omnipräsent war. Das war Lisa Weder, die Autorin des Romans Alexandra und des neuen Romanes Tanz, Tanz, Revolution. Und die hat nämlich ihre Wurzeln in der Ukraine. Und darüber geht es auch in ihren Büchern. Und ihre Aussage eben zu der Bedeutung auch für sie dieses Krieges, würde ich sie jetzt ganz gern hören.
Und ich denke, dass das Buch versucht, wie ich als Enkelin auch von Alexandra versuche, die Zeit zu dichten, die Zeit etwas Extras zu geben. Und im Besonderen war die Tanz überlebt und Ritualen überleben die Geschichte, die sind da immer länger als die Menschen, dann können wir das einmal probieren, vielleicht 2,5 Jahre später oder 100 Jahre später. Ja, das ist für mich ein wirklich wichtiges Punkt von das Buch. Und Krieg ist auch nicht fertig, wenn es Frieden gibt.
Da bezog sie sich eben, Lisa Weder, auf das Buch Tanzans Revolution. Und darin geht es nämlich darum, wie durch das Tanzen Tote wieder aufgeweckt werden. Und im Grunde geht es, ist eine Parabel auf den Krieg und dass man sich bewegen muss, wenn man den Krieg beenden möchte. Und das war natürlich auch ein klares Signal an Westeuropa.
Und dieses Thema, der russische Krieg gegen die Ukraine, im Programm der Messe war zu sehen, dass das dort auch immer wieder Thema sein sollte. Wie hast du das miterlebt?
Ja, genau, es war ja wirklich zum 4. Mal seit Beginn des Krieges, dass die Ukraine fast so präsent auf einer Buchmesse war wie das offizielle Gastland. Und der Stand der Ukraine lag auch nicht ganz zufällig unmittelbar neben dem der Niederländer und der Flamen. Und es ging eben dort ganz viel um das Schreiben im Krieg, um Zeugenschaft, um Identität, um Exil und auch ganz handfest um Waffenlieferungen und die Rolle der NATO. Also das Auswärtige Amt, also das Goethe-Institut in diesem Fall, hatte sich wirklich was kosten lassen, da viele tolle Leute herzuholen. Und ich war wirklich beeindruckt davon, mit welchem wahnsinnigen Esprit und ungebrochenem Widerstand Schanzgeis die vorwiegend weiblichen Delegierten da auftraten. Und das eben auch in der Zeit, als es während der Messe gab, sehr massive Raketenangriffe nochmal auf die Ukraine. Und besonders spannend fand ich auch eine Veranstaltung, da ging es um Gedichte. Also Gedichte spielen jetzt für die Ukrainer in der Literatur eine ganz große Rolle, weil man mit Gedichten einfach unmittelbarer reagieren kann auf das, was einem gerade widerfährt. Und da würde ich gleich auch nochmal gerne ein kurzes Gedicht vorführen von der Victoria Amelina, die im vergangenen Jahr, das wurde da auch gelesen, die im vergangenen Jahr bei einem Raketenangriff umgekommen ist. Und dieses Buch kommt aus der Edition Foto Tapeta und heißt, wie gesagt, Den Krieg übersetzen.
Und dieses Gedicht heißt wie?
Da muss ich kurz passen, aber lassen Sie uns gleich hören. Aber vielleicht will René auch noch mal kurz was zum Thema Ukraine sagen, bevor wir das Gedicht spielen.
René Agiga war unser Redakteur, war auch auf der Buchmesse genommen.
Also jetzt nicht direkt zum Thema Ukraine, aber wenn ich die Berichte so höre, dann kommt mir einfach wieder der Gedanke, dass eine Buchmesse wie diese einfach so extreme und heftige Differenzen in Messehallen versammelt, ja, also diese politischen Konflikte, die dort am deutlichsten und fast schon auf eine komische Weise routiniert, das 4. Mal, hast du gerade gesagt, auf der Buchmesse versammelt sind, daneben der schreckliche Krieg in Gaza, der nicht so offiziell repräsentiert wird, aber der durch Proteste immer wieder hochploppt, und eben so extrem unterschiedliche Menschen, denen man da begegnet, so von Hochliteratur und Hochintellektualität auf dem einen Ende des Spektrums bis hin zu Cosplay und liebevoll verkleideten Ästhetiken auf der anderen Seite. Also das heißt, auf der einen Seite hat man es da schon mit etwas zu tun, was wie die Gesellschaft insgesamt ist. Auf der anderen Seite ist so eine Messehalle vielleicht doch eine kleine Utopie, wo man so nebeneinander herleben kann und auch streiten kann, ohne sich die Augen auszukratzen.
Das passt jetzt irgendwie sehr gut zu dem Gedicht, das wir gleich hören. Die kleine Utopie.
Als Mira das Haus verließ, nahm sie eine Perle aus der Schatulle. Als Tim die Stadt verließ, hob er ein Steinchen von der Straße auf. Als Jarka den Garten verließ, nahm sie einen Aprikosenkern. Als Vira das Haus verließ, nahm sie nichts mit. »Ich komme bald zurück«, sagte sie, und wollte überhaupt gar nichts mitnehmen. Mira hat aus der Perle eine Schatulle gezüchtet und lässt in der Schatulle ein neues Haus wachsen. Tim hat aus dem Steinchen eine neue Stadt gezogen, eine Stadt wieder heim, nur ohne Meer. Jarka hat den Aprikosenkern in die Erde gesteckt und jetzt wächst um den Aprikosenkern Jarkas Garten. Und Vira, die nichts mitgenommen hat, erzählt folgende Geschichte. Wenn man von zu Hause flüchtet, erzählt sie, wird das Haus hinter dem Rücken immer kleiner, damit es sich schützen kann. Aus dem Haus wird ein graues Steinchen, eine Perle, ein vorjähriger Aprikosenkern, ein Glassplitter, der in der Hand steckt und schmerzt, ein Legostein, eine Muschel von der Krim, ein Sonnenblumensame, ein Knopf von Vaters Uniform. Dann passt das Haus in die Tasche und dort schläft es. Wenn es fertig ist, wird das Haus an einem sicheren Ort aus der Tasche geholt. Nach und nach wächst das Haus und dann wirst du nie, merk es dir, nie ohne Haus sein. Und du? Was hast du mitgenommen? Ich habe nur diese Geschichte mitgenommen von der Heimkehr. Da, ich habe sie ans Licht geholt. Sie wächst.
Ein Gedicht der ukrainischen Dichterin Viktoria Amelina. Das Gedicht war auf der Buchmesse zu hören und für uns hat es Stefanie von Oppen mitgebracht. Sie war für Deutschlandfunk Kultur unterwegs auf der Buchmesse, genau wie René Agiga aus unserer Literaturredaktion. Ganz herzlichen Dank für diese Einblicke.
Danke auch.
Ja, danke, sehr gerne.
Wir haben hier in der Lesart von Deutschlandfunk Kultur immer wieder unsere Straßenkritiken. Da halten wir Menschen tatsächlich auf der Straße an und fragen, was lesen sie denn gerade? Sowas Ähnliches haben wir auch auf der Buchmesse gerade gemacht in Leipzig. Da haben wir Besucherinnen und Besucher an unserem Messestand auf unsere Bühne in der Messehalle 2 geholt und da auf der Bühne gefragt, was lesen sie denn gerade? Das war eine interessante Reihe von Menschen, die uns da von ihren Lektüren erzählt hat. Und eine von ihnen war Bärbel Offring aus dem Stuttgarter Raum.
Also ich lese gerade das Buch Wagnisse von der Charlotte van den Broek, eine flämische Lyrikerin, die in ihrem Werk 13 Bauwerke besucht, dessen Architekten gescheitert sind. Ein Bauwerk, zum Beispiel eine Kaserne, in der der Architekt eben nur 4 Toiletten für 2400 Soldaten eingeplant hat. Oder eine Kirche, eine kleine, die gebaut wurde und der Kirchturm hat sich dann nach der Fertigstellung quasi geneigt, wie schreibt sie, wie ein hängender Phallus. Und das Ganze beschreibt sie jetzt nicht nur diese Bauwerke, sondern sie verbindet es mit den Begegnungen mit Menschen, die sie trifft und mit ihrer eigenen Geschichte, mit ihren eigenen Erfahrungen. Und das in einer so wunderbaren poetischen Sprache, dass ich manchmal an Sätzen wirklich hängen bleibe und sie nochmal lesen muss. Oder sie ist nachher ja um 16 Uhr drüben am flämischen, niederländischen Stand.
Da gehen Sie hin.
Da gehe ich natürlich hin, deshalb habe ich auch das Buch jetzt zufällig dabei.
Zum Signieren lassen?
Ja, war so mein Gedanke. Was dann auch bei sowas dann schön ist, dass ich begegne den Autoren, von denen ich Bücher lese, auch gerne erlebe ich die mal so live im Gespräch. Das ist ja das Schöne hier an dieser Buchmesse, dass so ganz viele Autoren da sind und man ihnen so ein bisschen erlebt, was sind das für Menschen, was denken sie, was ist noch mehr dazu, was sie zu so einem Buch vielleicht auch bringt oder zu ihrer Sprache. Es ist ein großartiges Buch.
Das ist, wenn ich raufgucke, im Rowohlt Verlag erschienen Wagnisse, 13 tragische Bauwerke und ihre Schöpfer von Charlotte van den Broek. Wie toll, dass Sie uns das empfohlen haben. Vielen Dank.
Dankeschön. Danke.
Heute Abend kommt Kafka im Fernsehen. Das Erste zeigt heute Abend die Dokumentation Kafka und ich. Ja, im Kafka-Jahr zu seinem 100. Todestag schafft es dieser Schriftsteller sogar ins Fernsehen mit seinen Themen, die uns ja bis heute betreffen. Also einem bürokratischen Dickicht ausgeliefert zu sein oder überwacht zu werden oder in einer unüberschaubaren Welt zu leben. Katja Esbach stellt die Doku Kafka und ich vor.
Regalmeter an Literatur sind über den Schriftsteller erschienen, dessen Name sogar zu einem Adjektiv wurde. Gibt es da überhaupt noch Geheimnisse zu entdecken? Die Autoren der ARD-Doku Kafka und ich beantworten diese Frage mit Ja. Es geht um das Kafka-Fans garantiert vertraute Foto vom Schriftsteller mit seiner Hündin.
Oh, ich bin unscharf. Und hinter dem Foto verbirgt sich noch ein weiteres Geheimnis. Doch dazu später.
Kein schlechter Cliffhanger. Die Erzählerin ist im Übrigen die verschwommene Protagonistin auf dem Foto, Kafkas Hündin. In der Doku gesprochen von der wundervollen Anna Thalbach. Aus Sicht der Hündin wird der Film erzählt. Warum? Das erklärt die Autorin von Kafka und ich, Vera Weber, so.
Also Ideengeber für den Film ist im Grunde genommen Franz Kafka selbst, denn wenn die meisten an Kafka denken, denkt man natürlich irgendwie an die Verwandlung in einen Käfer, aber der Käfer ist nicht das einzige Tier, was in Kafkas Werk vorkommt, sondern es gibt wirklich ganz viele Erzählungen und Kafka nutzt Tiere tatsächlich ganz bewusst als Vehikel, um Dinge sichtbar zu machen, für die wir sonst blind sind.
Kafka nimmt also die Perspektive von Tieren ein und genau das passiert auch in der Doku. Die Zuschauerinnen und Zuschauer streifen mit der Hündin durch Kafkas Heimatstadt.
Seit 100 Jahren liegt er hier auf dem jüdischen Friedhof in Prag. Mit seinem Vater, der hat ihn bis ins Grab verfolgt.
Das angespannte Verhältnis zu seinem Vater spielt eine zentrale Rolle in der Doku.
Bei Kafka ist die ganze Frage nach Macht und toxischer Macht ist definitiv ganz und gar auf den Vater zentriert.
Schon nach den ersten Minuten wird klar, die Doku Kafka und ich ist was fürs Auge. Filmisch hochwertig, die Bilder strahlen wie poliert, die Drehorte wurden sorgsam kuratiert. Hinzu kommen animierte Szenen und Gesprächspartner, die wirklich was zu sagen haben, wie der bereits eben gehörte Daniel Kehlmann.
Niemand hat je auf die Welt geblickt wie Kafka. Er hat wirklich eben Phänomene gesehen, die zu seiner Zeit erst begonnen haben und die jetzt wirklich unseren Alltag bestimmen.
Auch der Philosoph und Kafka-Biograf Rüdiger Safranski ist fasziniert von der Vielschichtigkeit des Schriftstellers.
Man wird ja nie richtig fertig mit Kafka. Er ist so reich und so labyrinthisch, so bedeutungsvoll.
Und Journalist und Kafka-Verehrer Thilo Mischke wollte in der Pubertät sogar so aussehen, so sein wie sein Vorbild.
So dieses Hagere. Ich wollte unbedingt so ein weltschmerzender junger Literaturinteressierter sein. Das Problem ist, ich hatte einfach keinen Weltschmerz.
Die Doku Kafka und ich versucht herauszufinden, was für ein Mensch der Jahrhundertschriftsteller war und zeigt, warum er nichts von seiner Bedeutung verloren hat, warum er bis heute so gefeiert wird. Ach so, und da wäre ja auch noch das Geheimnis. Einen Hinweis geben wir noch.
Ja, witzig, das wird immer länger, das Foto.
Und auf einmal sieht man, wer noch auf dem Bild ist.
Kafka und ich, die Dokumentation heute Nacht um 0.05 Uhr im Ersten. Das ist ja auch eine richtige Kafka-Zeit. Und schon jetzt in der ARD-Mediathek.
Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik.
Die Karriere eines Meisterdiebs in den Straßen Barcelonas anschauen. Sein Weg soll ein Leichenpflastern. Er soll das Bürgertum in Angst und Schrecken versetzen. Das verspricht die Ankündigung des Buches. Das ist ein Roman von Victor Catalán mit dem seltsamen Titel Ein Film, Klammer auf, 3000 Meter, Klammer zu. Fast 100 Jahre nach dem ersten Erscheinen wurde der Roman jetzt erstmals ins Deutsche übersetzt und für uns hat ihn Maximilian Mengeringhaus gelesen. Guten Tag, seien Sie willkommen.
Schönen guten Tag.
Wir haben jetzt eine Menge aufzuklären bei dem Titel und all dem anderen. Aber fangen wir mal bei Victor Catalán an. Wer war das denn?
Eine Frau. Ah. Und zwar keine geringere als die Triebväter des katalanischen Modernisme. Das ist eine literarische Erneuerungsbewegung so um das Jahr 1900. Und dieser Name Victor Catalán, das ist das patriotische Pseudonym von Catarina Albert y Paradis. Die ist 1869 in einem Küstenort der Region geboren und dort auch 96-jährig gestorben. Die hat mit Anfang 30 angefangen, Drama, Lyrik und Prosa zu veröffentlichen und ist vor allen Dingen bekannt für ihren Emanzipationsroman Solitud von 1905. Das ist klassische Schullektüre in Katalonien. Und 1926 für ihren zweiten Roman Un Film, der jetzt übersetzt ist.
Und den wir uns jetzt vornehmen, wer ist denn da jetzt dieser Meisterdieb, der da durch Barcelona streunt?
Das ist ein junger Mann von 22 Jahren, der hört auf den Namen Nunat Ventura und dessen Betragen ist so formvollendet, wie sein Aussehen makellos ist. Eigentlich steht ihm die Welt offen, dieser Nunat hat aber dummerweise zwei Probleme. Der ist nämlich ein Waisenkind, hat aber gleichzeitig einen Herkunftsfetisch. Der versucht verbissen herauszufinden, woher er eigentlich stammt, kann aber dieses Geheimnis nicht lüften. Das zweite ist, dass er eigentlich nur Schlosserlehrling ist, aber auch ein ziemlich ausgemachter Fashionista. Der steht auf schöne Accessoires, der mag ausgewählte Lokalitäten. Kurzum, der pflegt einen Lebenswandel, der seine ökonomischen Verhältnisse ziemlich sprengt. Aber Nunat denkt, das steht ihm zu. Er hält sich nämlich einfach für etwas Besseres. Und so stellt sich die Frage, wie er das alles finanziert. Und er fängt an zu klauen, begeht Diebstähle, die werden immer wertvoller mit den Sachen, die er raubt und auch immer gefahrvoller beim Risiko, das er eingeht. Schließlich schließt er dann eine ziemlich unheilige Langfinger-Allianz mit einem Barcelona-Kleinkriminellen namens Rattennase. Und hier beginnt dann, das Verderben zieht ihn wirklich in einen Strudel, gleichzeitig aber auch ins Herzen dieses Familiengeheimnis, was ihn umgibt.
Und apropos Geheimnis, noch zum Romantitel, der hat ja auch sowas erstmal Unerklärliches. Der Film war ja noch sehr jung, als dieser Roman entstanden ist. Was hat es denn mit diesem einen Film 3000 Meter Titel auf sich?
Genau, also das Kino ist natürlich etwas, da konnte kein Autor entkommen in der Zeit. Und das Vorwort zur Originalausgabe von 1926, das macht auch sehr deutlich, was es unter dieser Referenz versteht. Ich zitiere kurz, es soll folgen, ein Film mit all der Seichtigkeit, mit all dem Durcheinander, all der Willkür, all den Überzeichnungen, allen Freiheiten also, die diese Kunstform gestattet. Und zumindest in der Plastizität der Figurenzeichnung, die geht wirklich bis ins letzte rote Äderchen und das letzte Furunkel auf der Nase, kann man das durchaus nachvollziehen. Ansonsten habe ich mich auch gefragt, wie es zu diesem Titel kommt und halte das mehr für eine ironische Anlehnung. Das kann man vielleicht an einem kurzen Rechenspiel demonstrieren. 3000 Meter Film werden im Titel ausgelobt. 300 Meter fasste damals aber nur eine Filmrolle. Das heißt, wir kratzen hier vom Umfang her extrem an der Überlänge und das zumal in Stummfilmtagen. Ich glaube eher, dass es hier um Ausloten von der Wechselwirkung zwischen den Medien geht und auch, was die Literatur vielleicht immer noch voraus hat. Und das sieht man hier in einem überbordenden Figurenarsenal, in ziemlich zackigen Szenenwechseln, also alles, was das Kino erst noch entwickeln sollte.
Also wenn das Buch, der Roman jetzt nicht wie ein Film erzählt wird, aber wie ist es dann erzählt?
Ich würde sagen, wie ein naturalistischer Roman des späten 19. Jahrhunderts. Solar vielleicht. Mhm. Nicht zu ernst dabei, aber in die Richtung, wie eine tiefenpsychologische Sozialstudie an den Gesellschaftsrändern vor allen Dingen. Das fand ich insofern spannend, als dass ich selber jetzt kein ausgemachter Fan von Extrameilen und erzählerischen Schlaufen bin. Mit Jean-Paul kann man mich jagen. Hier aber gelingt es der Autorin hervorragend, diese ganzen Erzählstränge auszulegen und am Ende wunderbar zusammenzuraffeln. Das sind Charaktere, die fesseln, die tragen durch das Geschehen. Und das ist nicht nur dieser kleptomanische Emporkömmling, sondern gerade die Nebenfiguren, die ein wunderbares Sittenbild ergeben.
Also können wir uns freuen, dass es jetzt nach fast 100 Jahren diese erste deutsche Ausgabe gibt im Cupido Literaturverlag. Wie ist sie denn gelungen, auch mit Blick auf die Übersetzung und vielleicht zusätzliche Informationen zur Autorin?
Also ich selbst bin jetzt des Katalanischen nicht mächtig, weiß aber sowohl, dass die Übersetzerin Petra Zickmann, die ist sehr erfahren, die hat auch schon den anfangs genannten Roman Solitud übersetzt und macht das hier hervorragend, wie ich finde. Denn man sieht diese ganze Ausrichtung des Buches. Ich sagte es gerade, das ist so ein bisschen 19. Jahrhundert. Das ist vom Setup eher antiquiert. Der Stil aber nicht. Das ist sehr zackig, wird unbegradigt übersetzt. Das nimmt einen mit. Zur Edition kann man vielleicht sagen, dass es schade ist, dass ein Nachwort fehlt. Hier fehlt ein bisschen Kontext, so Life and Times of Victor Català. Wie war die Beziehung zum Kino? Wie ist das Verhältnis zur Stadt Barcelona? Darüber erfahren wir leider nichts. Das hat mich aber in die schöne Lage gebracht, dass ich mit einem katalanischen Bekannten ein sehr schönes Telefonat geführt habe und so ein bisschen in den Kulturaustausch getreten bin. Und für diese Sache kann man diesen Roman wunderbar, glaube ich, als Aufhänger nutzen, sich vielleicht einfach mal beim Institut Ramon Llull zu melden und mal zu fragen, was es eigentlich mit Victor Català auf sich hatte. Lohnt sich auf jeden Fall.
Wenn man den Roman gelesen hat, ein Film 3000 Meter von Victor Català, übersetzt aus dem Katalanischen von Petra Zickmann und im Cupido Literaturverlag erschienen mit 460 Seiten, knapp 30 €. Ist der Preis. Vielen Dank an Maximilian Mengeringhaus.